Herr Jesus, wir danken dir, dass du da bist. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, um deine Hilfe beim Sprechen, dass du mir Worte gibst, die du sagen willst, dass du uns hilfst zu hören und ja, dass du jetzt zu uns redest. Das bitte ich dich, lieber Herr. Danke dir für deine Vollkommenheit, Jesus. Amen. Ja, ich beschäftige mich schon seit einigen Wochen mit verschiedenen Büchern, weil ja, meine Beobachtung ist, dass doch eine zunehmende Vermischung von Religionen stattfindet und dass ganz besonders der Katholizismus vordringt in Bereiche und Sachen übernimmt oder durchsetzt und dass einfach in bestimmten Bereichen katholisches Gedankengut und katholische Bräuche plötzlich wieder salonfähig werden. Und das geschieht in unserem Land in einem nicht zu unterschätzenden Ausmaß. Und heute Vormittag hatte ich so einen Impuls vom Heiligen Geist. Also ich werde darüber später ausführlich lehren, dass wir alle ein Fundament haben, was ist Katholizismus in Wahrheit und wo kommt er her? Das wird heute nicht unser Hauptthema sein. Aber wir befinden uns halt heute am Ostersonntag nach unserem Kalender. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir da ein bisschen was dazu hören. Was ist Ostern, wo kommt das her und was hat das mit Jesu Tod am Kreuz zu tun? Und dann wollen wir uns die Schrift anschauen. Und mein Ziel ist, dass wir heute neu uns freuen über das Wort und über die Genauigkeit im Wort Gottes. Ja, dass wir neue Freude haben am geschriebenen Wort, dass wir sehen, wie genau das Wort Gottes ist, dass es ewig ist, dass es entstanden ist unter der Regie des Heiligen Geistes. Das ist eine ganz, ganz großartige Sache. Und das wünsche ich mir, dass durch die Lehre heute, dass wir das irgendwie empfangen, dass das Wort so schön ist und in sich so stimmig und präzise. Also ganz kurz, also das Osterfest ist ein babylonisches oder chaldäisches Fest. Und ich lese gerade ein Buch, das ist sehr schwer zu lesen, weil es von einem, ich würde sagen, Wissenschaftler geschrieben wurde. Und der Autor des Buches extremes Wissen voraussetzt, sodass du in jedem Satz drei Informationen hast, mit denen du nichts anfangen kannst, weil du nichts weißt. Also mir geht es jedenfalls so. Aber zusammenfassend über mehrere Kapitel ist es so, dass wir aus dem Wort Gottes wissen, dass Gott die Sintflut geschickt hat und dass nur Noah und seine Familie das Ganze überlebt hat. Dafür hat Gott gesorgt. Und dass nach Noah seine drei Söhne genannt sind und dann nennt die Bibel einen Mann namens Nimrod, den bezeichnet die Bibel als einen großen Jäger vor dem Herrn. Und verschiedene zuverlässige geschichtliche Überlieferungen sagen uns, dass dieser Mann der Erste war nach der Sintflut, der das Anbeten von anderen Göttern eingeführt hat und Menschen dazu verleitet hat, nicht Gott als den lebendigen, wahren Gott anzubeten. Nimrod ist in der Bibel kurz erwähnt, aber eine sehr wichtige Person. Wir müssen uns vorstellen, die Menschheit war im Götzendienst, hatte sich von Gott abgewandt und Gott hat die Sintflut geschickt, um das Ganze zu richten und zu beenden. Der tiefere geistliche Zusammenhang dabei ist, dass die Bibel uns berichtet, dass Engel oder gefallene Engel oder Götterwesen zu den Frauen der Menschen eingingen und dadurch Mischwesen hervorgebracht haben. Und das Ziel des Teufels war es, mit dieser Aktion den reinen Stammbaum von Jesus zu unterlaufen mit diesen Mischwesen. Und damit es nicht geschieht, dass der Stammbaum bis auf Jesus hin verunreinigt würde, hat Gott damit auch die Mischwesen von der Erde vertilgt. Und dieser Mann Nimrod, der dann ein Nachkomme einer der Söhne von Noah gewesen ist, der hat als erster begonnen, Götzendienst einzuführen, wurde auch selbst als Gott verehrt und nach seinem Tod hat er in verschiedensten Kulturen verschiedene Namen, die aber alle zurückgehen auf ihn. Und von ihm aus verbreitete sich Götzendienst und das Anbeten von Götzen auf der ganzen Welt. Deshalb haben wir in allen bekannten Religionen viele gleiche Figuren und gleiche Muster. Da kannst du also den Götterglaube der Mexikaner und Hinduismus und Buddhismus und ägyptische Götterreligion und römische und griechische übereinanderlegen und es tauchen überall dieselben Figuren auf. Und das hat seinen Grund darin, dass das alles begonnen hat mit Nimrod. Und dieses Fest Ostern, da geht es um diese Himmelsgöttin, die ein Kind hat. Und das ist auch ein Symbol auf Nimrods Frau, die auch als Gott später verehrt wurde. Und die hat auch in den Religionen verschiedene Namen, die aber dieselbe Bedeutung haben. Und das ist ein zutiefst heidnisches Fest. Und damit hängt auch die gesamte Symbolik zusammen. Das Osterei als dieses Fruchtbarkeitssymbol. Und in England zum Beispiel ist es Brauch oder in Schottland, dass ein Granatapfel zu Ostern geschenkt wird. Und dieser Granatapfel hat halt die vielen kleinen Samen oder die kleinen Zellen. Und nun haben wir heute das Problem oder die Schwierigkeit, dass die katholische Kirche unter einem Kaiser 250 bis 350 nach Christus den Weg eingeschlagen hat, dass man gesagt hat, wir kommen den Heiden entgegen, die jetzt nicht Christen werden wollen, indem wir sagen, wir sind tolerant. Also das ist nicht neu. Und wenn die Heiden irgendwelche fürchterlichen Götzenfeste feiern, dann nehmen wir die den Heiden nicht mehr weg. Die können trotzdem Christen sein und wir legen einfach christliche Feiertage über die heidnischen Feste. Nachweislich in der Geschichte wurde dazu der Kalender verändert. Und es ist wohl so, dass der Kalender um 4 Jahre verrückt wurde und man hat auch christliche Feste auf heidnische gelegt, wie Weihnachten oder Ostern, wo wir aus dem Wort zuverlässig wissen, Jesu Geburt war nie und nimmer am 24. oder 25. Dezember, genauso wenig wie Jesus an einem Karfreitag gestorben ist. Und das sehen wir dann, wird euch uns zeigen im Wort. Worauf es mir ankommt, ist, dass da also ein finsterer Plan hinter all dem ist, dass man gesagt hat, damals schon, die erste Gemeinde war voller Gegenwart Gottes, voller Kraft, voller Herrlichkeit. Und wir wissen aus Apostelgeschichte 8, dass da die erste Verfolgung einsetzte und die Christen auseinandergehen mussten, dadurch der ganze Nahe Osten missioniert wurde. Und der Feind hat gesehen, dass er mit Verfolgung, indem man ihr Eigentum wegnimmt, ihre Häuser verbrennt und Leute umbringt, dass man die Christen damit nicht klein kriegt, dass man sie damit nicht irgendwie aus der Welt schafft. Und dann war ein anderer teuflischer Plan, nämlich der Toleranz, dass man gesagt hat, die Bereiche des Römischen Reiches, wo es noch nicht alle Christen sind, die werden jetzt alle zu Namenschristen und die können weiter ihre Götzenfeste feiern. Und wir legen einfach christliche Anlässe darüber. Und die katholische Kirche hat auch noch extra Dinge erfunden, damit auch alle heidnischen Götzenfeste abgedeckt sind. Es ist ungeheuerlich, aber ihr könnt das selber recherchieren. Die katholische Kirche hat, um im September ein heidnisches Fest auch kirchlich zu gestalten, oder in Anführungszeichen christlich, einen gewissen Bacchus heilig gesprochen. Es gibt den heiligen Bacchus und das ist eine ägyptische Gottheit. Da wurde heilig gesprochen und damit eingeführt, dass die Christen der damaligen Kirche eben da ein Fest feiern und mit den Heiden zusammen was feiern können. Und genauso verhält es sich mit Geburt von Johannes und so weiter. Also Ostern hat als solches mit dem Sterben und Auferstehung von Jesus gar nichts zu tun. Es wurde bewusst von finster denkenden Menschen übereinander gelegt, weil man diese Politik von Toleranz eben verfolgte, damit alle Namenschristen sein können. Und dass es nicht mal so schwierig war, Christ zu werden, man nicht alte Gewohnheiten, alten Lebensstil verlassen musste, wurde das getan. Und damit öffneten sich die Christen in dieser Zeit für alle Arten von Götzendienst und Verunreinigung, und das ist eben bis heute der Stand. Aus diesem Grunde möchte ich da einfach eine Warnung aussprechen, sich von allem weit, weit fernzuhalten, was auch nur nach Katholizismus riecht. Und nun wollen wir uns anschauen, was das Wort sagt über den Weg, den Jesus gegangen ist. Und da haben wir eine Menge Schriftstellen. Wer nicht so schnell ist mit Aufschlagen, ich lese die ohnehin vor. Wer sie auch aufschlagen möchte, kann das gerne tun. Schauen wir uns an, was das Wort sagt. Zuerst Johannes 12. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Also hier lesen wir, dass er 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien gekommen ist. Und angenommen, seine Kreuzigung wäre an einem Freitag gewesen oder am Karfreitag, dann müssten wir 6 Tage zurückrechnen, laut dieser Schriftstelle, wo Jesus nach Bethanien kam. Das wäre dann ein Samstag. Und den Juden war es an einem Schabbat nicht erlaubt, solche Entfernungen zu laufen. Es ist also unwahrscheinlich, dass Jesus diese Strecke nach Bethanien, also er ist da von Jericho nach Bethanien gelaufen, an einem Sonnabend zurückgelegt hat. Weil die Juden nur so und so viele Schritte gehen durften am Schabbat. Und wäre er an einem Karfreitag gekreuzigt worden, dann hätte dieses nach Bethanien laufen an einem Samstag davor stattfinden müssen. Und das hat es aus diesem Grunde höchstwahrscheinlich nicht. Es ist wahrscheinlich, dass er an einem Donnerstag angekommen ist. Und wir wollen uns anhand der Bibel anschauen, die letzte Woche, die Jesus gelebt hat. Und nach diesen verschiedenen Schriftstellen zusammengefasst, kann man sagen, dass Jesus und seine Jünger dann an einem Freitag in Bethanien waren. Also hier steht 6 Tage vor dem Passa. Also höchstwahrscheinlich ist er an einem Donnerstag dahin gekommen. Dann steht Vers 2, sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Maria diente Lazarus und war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Und dann an einem Freitag waren Jesus und die Jünger in Bethanien. An einem Samstag war der Einzug in Jerusalem. An dem Sonntag wurde der Feigenbaum verflucht. Am Montag war die Beratung der führenden Priester, dass sie Jesus umbringen wollen. Und am Dienstag war das letzte Abendmahl. Und am Mittwoch war Kreuzigung und Tod. Der Donnerstag war dann der Beginn des Festes der ungesäuerten Brote, was wir aus der Bibel wissen, dass es zu dieser Zeit war. Am Freitag haben die Frauen die Gewürze vorbereitet und am Samstag war die Schabbatruhe. Dann lesen wir Matthäus 12, Vers 40. Da sagt Jesus, denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Wenn er an einem Karfreitag gestorben ist und am Sonntag auferstanden ist, dann war er nicht 3 Tage und 3 Nächte an der Erde. Ist einleuchtend eigentlich, ne? Aber es musste unbedingt auf das heidnische Osterfest passen. Deshalb hat die Kirche damals die Kreuzigung Jesu auf den Freitag verlegt. Und es ist einfach wichtig, dass wir das wissen. Also Jesus hat es selber so gesagt, dass die ganze Geschichte um Jona das prophetische Bild ist auf das, was er selber erleben würde. Und es war tatsächlich so nach dem Wort, dass Jesus dann am Sonntag auferstanden ist, nachdem er am Mittwoch gekreuzigt wurde. Und dann sagt die Bibel, dass er die Erstlingsfrucht oder der Erste unter den Auferstandenen ist. Wie das Wort auch an anderer Stelle sagt, dass Jesus in allem der Erste war. Ich hatte erwähnt, der Einzug in Jerusalem. Da steht in Sacharja 9, Vers 9, Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Das ist im Sacharja präzise prophezeit worden, dass Jesus das genau so tun würde. Wollt ihr wissen, wie viele Jahre vorher das war? Es Zacharja hat im 6. Jahrhundert vor Christus gelebt. Also wir haben über einen Zeitraum von 600 Jahren eine Präzession in dieser Prophetie. Und Jesus hat ganz bewusst Dinge getan, damit die Prophetien genauso in Erfüllung kommen. Er schickt da seine Jünger, einen Esel zu holen, sagt genau, welcher Hof, dort wird ein junges Esel füllen sein. Die Jünger fragen, oder er sagt, wenn die Leute fragen, für was er das braucht, sagt ihnen, dass der König den braucht. Und genauso ist es passiert. Und dann zieht Jesus ein in Jerusalem. Und auf dem Weg haben die Menschen ihre Gewänder, ihre Palmzweige ausgelegt. Das Ganze war ja kurz nachdem er Lazarus von den Toten auferweckt hat. Ich denke, dass auch deshalb ihn viele Menschen sehen wollten. Und die Menschen haben gerufen, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Das ist ein Ausspruch aus dem Psalm 118. Und ich glaube, dass das die einzige Situation war, wo Jesus erlaubt hat, dass er als König gefeiert wurde. Es gab einige Ansätze vorher, wo Jesus das verboten hat. Oder wenn Menschen ihn als Messias feiern wollten, dann steht, dass er wegging von diesem Ort. Oder er gebot ihnen, nicht darüber zu sprechen. Aber an diesem Tag hat Jesus sich als König feiern lassen und das bewusst so inszeniert. Und immer dann, wenn wir vielleicht manche Hintergründe nicht so verstehen, dann ist immer wichtig, die Reaktion der Pharisäer zu beobachten. Anhand dessen, was Pharisäer tun oder sagen oder fragen, erschließt sich uns viel, was sich sonst nicht erschließen würde. Weil die Pharisäer dann sagen, Meister, weise deine Jünger zurecht. Weil sie schon Zacharja kannten. Und irgendwo dadurch wussten, dass er wirklich der Messias ist, es aber nicht wahrhaben wollten. Und Jesus sagt zu ihnen, wenn diese schweigen sollen, dann würden die Steine schreien. Da möchte ich uns einfach mal noch etwas Faszinierendes geben aus dem Wort Gottes. Das ist einfach überragend. Da müssen wir mal aufschlagen, Daniel 9. Ich hatte ja gesagt, mein Ziel ist, dass wir einfach mehr Freude heute haben über die Schönheit des Wortes. Also Daniel 9 ist eine starke Prophetie über die Zeit und Endzeit. Und wir lesen ab Vers 25. So sollst du denn erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu seinem Gesalbten, dem Fürsten, sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und sein Ende ist in der Überflutung, bis zum Ende ist Krieg, fest beschlossene Verwüstungen. Also diese Prophetie beinhaltet noch sehr viel mehr. Ich möchte aber heute nur auf eine Tatsache zurückgreifen. Es ist so, dass der Erlass, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird, gegeben worden von einem Artaxerxes Logimanus. Und zwar am 14. März, am 14.3. 445 vor Christus. Und Daniel sagt, dass da 7 Jahrwochen und 69 Jahrwochen vergehen werden. Also sprich, wir reden von 69 Jahrwochen, JW abgekürzt. Nun ist es so, dass der jüdische Kalender im Jahr 360 Tage zählt. Und wenn man das zusammenrechnet, ergibt das eine Anzahl von Tagen von 173.880. Ab dem Tag, wo dieser Artaxerxes verfügt hat, dass Jerusalem wieder aufgebaut hat, was dann unter Nehemia geschah, das war am 14.3.445 vor Christus, prophezeit Daniel, nach 69 Wochen wird etwas geschehen. Und das, was geschehen ist, war der 6. April 32 nach Christus. Nämlich Der Einzug von Jesus in Jerusalem als König. Und diese Zeitspanne gerechnet, vom 14.03.445 vor Christus bis zum 6.04.32 nach Christus, sind exakt 173.880 Tage. Jesus ist exakt an diesem Tag in Jerusalem eingezogen, nicht einen Tag danach, nicht einen davor. Das kann man also rechnen, wenn man die Jahresspanne nimmt, von 445 bis 32 nach Christus ergibt das 173.000 Tage und 740. Dann diese Spanne 14. März bis 6. April sind nochmal 24 Tage, weil das nur zwischen den Jahren gerechnet ist. Dann haben wir Schaltjahre, wo sich 116 Tage ergeben. Und das Ganze gibt in der Summe diese Zahl. So viel zur Präzision des Wortes und der Prophetie im Wort. Und dann sagt Jesus, als er einzog in Jerusalem, weinte er über sie und sprach: Wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinen Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Und letzten Endes ist es der Nation Israel bis heute verborgen, bis, wie das Wort sagt, die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Also die Aussage von Jesus hat mehr Gewicht, wenn wir darüber wissen, dass die Schriftgelehrten Zachariah kannten, dass die Schriftgelehrten wussten, was sind 69 Jahrwochen. Und deshalb ist Jesus auch so, wie soll man sagen, so betrübt darüber, dass er weint und sagt: Hättest du doch erkannt, was es heute für ein Tag ist. Und dann sagt Jesus: Es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir, und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Das ist Lukas 19. Wir wissen zuverlässig aus geschichtlichen Überlieferungen, dass 70 nach Christus Jerusalem komplett zerstört wurde. Und es gibt geschichtliche Überlieferungen, dass aufgrund dieser Vorhersage jüdische Christen ungefähr 20.000 davon Jerusalem verlassen haben. Aufgrund dieser Vorhersage und auch aufgrund einer Andeutung im Hebräerbrief und in einen Ort namens Pella gezogen sind, im heutigen Griechenland. Und 38 Jahre nach der Prophezeiung von Jesus, also 70 Jahre nach Christus, hat die 5. und 10., 12. und 15. römische Legion 9 Monate lang Jerusalem belagert. Und bei dieser Belagerung sind 1,5 Millionen Menschen gestorben. Also der große Teil bei Kampfhandlungen und dann durch Seuchen und Hunger. Und es ist überliefert, dass kein einziger wiedergeborener Christ dabei ums Leben kam, weil die aufgrund der Warnungen alle Jerusalem verlassen hatten. Und dann sagt Jesus, wie ich gelesen habe, Lukas 19, in dir keinen Stein auf dem anderen lassen. Es ist so, dass der Tempel damals ein mächtiges Gebäude aus Stein war und die Innenräume des Tempels waren Holz verkleidet und im Heiligtum war das Holz überzogen mit Gold. Und ich lasse jetzt mal die vielen Historikernamen weg, weil ich die fast nicht aussprechen kann, aber es ist zuverlässig überliefert, dass die Römer an sich nicht geplant hatten, den Tempel zu zerstören. Aber irgendein überhitzter Soldat hat doch eine Fackel in den Tempel geworfen und aufgrund dessen, dass er Holz vertefelt war, ist er vollkommen niedergebrannt. Und es ist so eine Hitze entstanden, dass die Goldvertefelung geschmolzen ist und das flüssige Gold in die Ritzen zwischen den Steinen gelaufen ist. Und deshalb gibt es einen Befehl von einem römischen Hauptmann, der seinen Soldaten befohlen hat, Stein für Stein des Tempels abzubrechen, weil man zwischen den Steinen so an das Gold kam. Und so bewahrheitete sich die Prophezeiung von Jesus haargenau, dass er gesagt hat, er wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Es ist geschichtlich überliefert, dass zu der Zeit, wo die römischen Soldaten Stein für Stein vom Tempel niedergerissen haben, um an das in die Ritzen gelaufene Gold zu kommen, dass zu dieser Zeit der Goldpreis in der damaligen Welt sehr gesunken ist, weil solche große Mengen an Gold plötzlich auf dem Markt waren. So viel zur Präzision des Wortes. Ja, was hat das Wort noch vorhergesagt in Bezug auf Jesus? Das Wort hat vorhergesagt, dass Jesus geschlagen würde wie ein Hirte. Das finden wir Sacharja 13, Vers 7. Da steht: Wach auf, Schwert, gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr der Herrscharen. Schlage den Hirten, dass die Schafe sich zerstreuen, und ich werde meine Hand den Kleinen zuwenden. Und das finden wir in Matthäus 26 wieder, Vers 31. Matthäus 26, 31. Darauf spricht Jesus zu ihnen: Ihr werdet euch alle in dieser Nacht an mir ärgern, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Das ist also auch im Sacharja vorhergesagt. Und das kommt auch nochmal Markus 14, 27. Dann ist vorhergesagt, dass er von einem Freund verraten wird, unser Jesus. Das finden wir im Psalm 41. Psalm 41, Vers 9. Verderben ist über ihn ausgegossen und der da liegt, wird nicht wieder aufstehen. Selbst mein Freund, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Wir wissen aus dem Wort, dass Judas mit Jesus auch das Abendmahl gefeiert hat. Und hier steht: Mein Freund, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Es ist also schon im Psalmen prophezeit, dass Judas Jesus verraten würde. Das finden wir dann in Johannes 13, Vers 18 und 19. Ich rede nicht von euch allen, ich weiß, welche ich erwählt habe, aber damit die Schrift erfüllt würde: Der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich erhoben. Von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt, dass ich es bin. Also hier sagt es Jesus auch voraus, dass es so kommen wird, bezieht sich auf diese Schriftstelle in den Psalmen. Und immer wenn Jesus sich auf die Worte im Alten Testament bezieht, autorisiert er damit das alles als das vollkommene Wort. Jesus bezieht sich nicht auf ein fehlerhaftes Wort. Das finden wir also hier im Johannes, wo seine Jünger auch fragten: Wer ist es? Ja, dann wissen wir, dass Jesus verraten wurde, und wir wissen auch den Lohn, den Judas dafür bekam. Das lese ich uns nochmal aus Matthäus 27, ab Vers 3. Als nun Judas, der ihn überliefert hatte, sah, dass er verurteilt wurde, reute es ihn, und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und den Ältesten zurück und sagte: Ich habe gesündigt, denn ich habe schuldloses Blut überliefert. Sie aber sagten: Was geht es uns an? Sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel und machte sich davon und ging hin und erhängte sich. Also hier lesen wir, der Lohn für den Verrat waren 30 Silberlinge. Und nachdem Jesus an Pilatus überliefert war, ist er zurückgegangen und brachte das in den Tempel zurück zu den hohen Priestern. Das ist der Bericht aus Matthäus 27. Jetzt lasst uns mal Sacharja 11 aufschlagen. Es ist zwar das ganze Kapitel von Jesus, aber wir lesen mal nur Sacharja 11, 12 bis 14, Seite 996. Und ich sagte zu ihnen: Wenn es recht ist in euren Augen, gebt mir meinen Lohn, wenn aber nicht, lasst es bleiben. Und sie wogen meinen Lohn ab, 30 Silberschekel. Da sprach der Herr zu mir: Wirf ihn dem Töpfer hin, den herrlichen Wert, den ich ihnen wert bin. Und ich nahm die 30 Silberschekel und warf sie in das Haus des Herrn, dem Töpfer, hin. Es ist schon 600 Jahre vorher prophezeit worden, dass Judas die Silberlinge wieder zurückbringt zu den hohen Priester. Dann wissen wir aus der ganzen Geschichte um die Kreuzigung Jesu, dass ihm Essig und Galle gereicht wurde. Das ist auch vorhergesagt im Wort, und zwar im Psalm 69. Das lesen wir, Psalm 69, Vers 22. Sie gaben mir zur Speise Gift, und in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig. Dann wissen wir aus der Heilsgeschichte, dass man über das Gewand von Jesus losen würde, weil es den Soldaten leid tat, es zu zerschneiden. Man vermutet, dass Jesus ein Gewand hatte, was sehr wertvoll war, weil es war in einem Stück gewebt, es war nicht zusammengenäht. Und dass es den Soldaten leid tat, das zu zerschneiden. Deshalb haben sie über das Gewand das losgeworfen, wer es bekommen sollte. Und das finden wir im Psalm 22, Vers 19. Sie teilten meine Kleider unter sich und über mein Gewand warfen sie das los. Dann ist in dem Wort an mehreren Stellen vorhergesagt, dass man Jesus nicht die Beine bricht. Dazu muss ich Folgendes erklären. Menschen zu kreuzigen war eine Hinrichtungsart der Römer und die Römer hatten es übernommen von den Persern. Und das wurde nur mit Verbrechern gemacht, die besonders schweren, extremen Verbrechen schuldig waren, weil es ein sehr langer und qualvoller Tod war. Also es ist wohl so, dass jemand, der gekreuzigt wurde, sich mit aller Kraft auf seine Füße ausstemmen musste, auf den Nagel, der durch seine Füße geschlagen wurde, um seine Lungen zu entlasten, weil wenn da das Gewicht voll an den Armen hängt, presst die Lungen dermaßen zusammen, dass man keine Luft bekommt. Und der Tod am Kreuz ist ein Erstickungstod. Und es gibt Überlieferungen, dass solche Hinrichtungen über 9 Tage gedauert haben. Also dass Menschen am Kreuz 9 Tage gekämpft haben, bis sie gestorben sind. Indem sie sich eben auf den Nagel durch die Füße ausgestemmt haben, um ihre Lungen zu entlasten. Und dann war das ein Akt von einer gewissen Art Begnadigung oder einem gewissen Entgegenkommen, dass man dem am Kreuz die Beine brach, damit er sich nicht mehr ausstemmen kann, um so schneller sterben zu können. Das ist erstmal das Hintergrundwissen. Und jetzt kommen wir zu Schriftstellen, die sagen, dass das bei Jesus nicht passieren wird. 2. Mose 12. Jetzt komplett umschalten. Wir sind jetzt von der Abfolge her. Die Plagen sind alle durch und das Volk Gottes zieht aus Ägypten und Gott gibt Anweisungen, wie das Lamm zu schlachten ist. Das finden wir dann den Vers, den ich nennen möchte, in 2. Mose 12, 46. In einem Haus soll es gegessen werden. Du sollst nichts von dem Fleisch aus dem Haus hinausbringen und ihr sollt kein Bein an ihm zerbrechen. Also hier geht es um das Lamm, das geopfert wurde, wo damals die Israeliten oder die Juden das Blut an die Türpfosten strichen, wo dann der Würgerengel vorbeiging, der die Erstgeborenen Ägypten umgebracht hat. Und dieses Lamm ist dieses prophetische Bild auf Jesus. Und deshalb ist schon hier die Anweisung, was mit diesem Lamm geschieht, hat etwas mit Jesus zu tun. Und hier ist die Anweisung, es darf nur ein makelloses verwendet werden, es darf keine Geburtsfehler haben, keine Behinderung, es darf nicht blind sein und man darf oder das darf kein gebrochenes Bein haben, das was man da nimmt. Die ganze Gemeinde Israel soll es feiern und so weiter. Dann kommt das nochmal im 4. Mose 9. Da Vers 12. Hier geht es auch nochmal um die Ordnung des Passahlamms. Sie sollen nichts davon übrig lassen bis zum Morgen und sollen kein Bein an ihm zerbrechen. Nach allen Ordnungen des Passahs sollen sie es feiern. Und dann finden wir es nochmal im Psalm 34. Und zwar da Vers 21. Er bewahrt alle seine Gebeine, nicht eines von ihnen wird zerbrochen. Das ist dieser Vers zuvor, der uns wahrscheinlich geläufiger ist. Vielfältig ist das Unglück des Gerechten, aber aus all dem errettet ihn der Herr. Und dann kommt dieser Vers, er bewahrt alle seine Gebeine, nicht eines von ihnen wird zerbrochen. Und Jesu wurde die Beine nicht gebrochen, wie es eigentlich sonst üblich war bei Kreuzigungen. Dann ist im Wort vorhergesagt und prophezeit, dass er durchstochen würde. Das finden wir wieder Sacharja 12, der Vers 10. Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über einen einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Hier ist schon vorausgesagt, 600 Jahre vor Jesus, dass er durchbohrt würde oder durchstochen. Das finden wir auch nochmal im Psalm 22. Und zwar Psalm 22, der Vers 17. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Auch schon ein prophetischer Hinweis auf das, was mit Jesus geschehen würde. Dann ist prophezeit, dass Jesus sterben würde mit Übeltätern, inmitten von Übeltätern. Das finden wir in Jesaja 53, der Vers 9. Man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Hier ist sogar schon prophezeit, dass ein Reicher, nämlich dieser Josef von Arimathea, das Grab von Jesus und die ganze Sache bezahlen würde. Das ist schon hier prophezeit. Und dann Vers 12, darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen, die es er aber hat, die Sünde vieler getragen und für die Verbrechen Fürbitte getan. Dann wird in der Schrift vorausgesagt, was Jesu letzte Worte sind, die er sagen würde. Das finden wir im Psalm 22, Vers 1. Also in der Verszählung in Manaus ist es Vers 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhns. Psalm 22, Vers 2 ist vorhergesagt, was Jesus als letztes sagen würde. Dann ist vorhergesagt, dass er von einem Reichen begraben würde. Das hatten wir Jesaja 53, 9. Und dann ist vorhergesagt, dass er am dritten Tag auferstehen würde. Und da will ich uns eine interessante Stelle lesen aus 1. Mose 22. 1. Mose 22, wieder komplett umschalten, Abraham, Isaak ist geboren, Isaak ist über den Daumen 30 Jahre alt und Gott spricht zu Abraham, dass er Isaak opfern soll. Das ist die Umgebung, in der wir jetzt sind. Und Abraham ist gehorsam und tut das. Und dann gibt es diesen Vers, da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich, seinen Sohn Isaak. Interessanterweise nimmt er auch einen Esel. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Übrigens, die Beschreibung, wo er Isaak opfern soll, ist exakt derselbe Berg, der dann später Golgatha hieß, auf dem Jesus gekreuzigt wurde. Es ist geografisch genau derselbe Berg, auf dem Abraham Isaak opfern sollte und auf dem dann Gott seinen Sohn geopfert hat. Dazwischen sind mehrere hunderte von Jahren. Und dann kommt nach diesem Vers, Vers 4, am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von ferne. Da ist jetzt nicht nur der geografische Ort gemeint, wo sie hin wollten, sondern das hat, glaube ich, eine geistliche Aussage und da müssen wir mal Hebräer 11 dazu aufschlagen. Hebräer 11 spricht von den Glaubenshelden und natürlich ist ja auch Abraham behandelt. Und dann steht Hebräer 11, Vers 19 über Abraham, indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten auferwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Also Abraham hat irgendwie auch geistlich diesen Ort gesehen, Golgatha. Also er hat geografisch denselben Berg gesehen und wusste, dort soll ich Isaak opfern und hat im Geist auch gesehen, glaube ich, das ist der Berg, wo Jesus geopfert wird. Und glaube ich, deshalb hatte Abraham Glauben, Isaak zu opfern, den verheißenen Sohn, den Versprochenen, der so übernatürlich überhaupt in Existenz kam, weil er davon ausging, Gott kann ihn wieder lebendig machen. Ja, und dann, das hatte ich gelesen, dass nach seiner Auferstehung die Zerstörung Jerusalems folgen würde, das ist im Daniel Kapitel 9, 11 und 12 ausführlich vorhergesagt. Ja. Es war zu dieser Zeit üblich, dass Leute, die gekreuzigt wurden, dass man eben ein Schild anbrachte, den Grund der Kreuzigung, und dass es auch öffentlich bekannt gegeben wurde, warum diese Person hingerichtet wurde. Das ist auch der Grund, warum der römische Statthalter Pilatus diese Inschrift anfertigen ließ: Jesus Nazarener, König der Juden. Also auf eine Tafel schreiben ließ, die ans Kreuz gemacht wurde. Und das hat die Pharisäer und Schriftgelehrten schon wieder geärgert. Und sie kamen zu ihm und haben gesagt: Nein, schreibe nicht König der Juden, sondern schreibe, dass er gesagt hat, er ist der König der Juden. Und er sagt: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Das hat ihm dann irgendwie sehr genervt. Diese Inschrift, die Pilatus da schreibt, also ich versuche das mal auszusprechen. Im Hebräischen heißt das Yeshua ha-Nazararei v'melech ha-Yehudim. Das ist, was Pilatus hat schreiben lassen auf das Schild. Und die Anfangsbuchstaben all der Wörter ergeben diese Buchstabenkombination Y H W H. Yeshua ha-Nazarai v'melech ha-Yehudin. Und das ist der unaussprechliche Name Gottes Yahweh im Griechischen. Also so viel zur Präzision des Wortes, zur Genauigkeit der Schrift über hunderte und tausende Jahre hinweg. Dann hatte Jesus gesagt: Nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Und da die Pharisäer und Schriftgelehrten das irgendwie ernster nahmen als seine eigenen Jünger, verlangten sie oder fragten sie danach: Das Grab soll bewacht werden. Wir wollen nicht, dass irgendeiner den Leichnam stiehlt und dann dem Volk die Idee ins Ohr setzt, da wäre jetzt auferstanden. Sie hatten furchtbare Angst, dass sich das tatsächlich abspielen würde, was Jesus vorhergesagt hat. Irgendwie hatten sie mehr erfasst als die Jünger selber. Das könnte wahr sein. Und mit diesem Argument sind sie zu Pilatus gekommen: Du musst das Grab unbedingt bewachen, sonst kommt irgendwie Leute, mausen den Leichnam, und dann könnte das Gerücht aufkommen, er wäre auferstanden, und das darf auf keinen Fall passieren. Und er erlaubt es auch, dass sie dann das Grab selber bewachen. Und wie wir ja wissen, hat das nicht so viel genützt. Und vielleicht noch ein kleines Schmankerl für die Präzision des Wortes. Also ich habe mich da belesen, dass der Tag, an dem die Arche Noah auf dem Gebirge Ararat aufgesetzt hat, dass das sehr genau beschrieben ist. Und zwar war das der 7. Tag des Monats Nisan. Das ist nach dem jüdischen Kalender der Monat Nisan. Das ist nicht das Auto, sondern der Monat. Und Jesus wurde am 14. Nisan gekreuzigt, war 3 Tage im Grab und ist am 17. Nisan auferstanden. Das bedeutet, dass Jesu Auferstehung termingleich ist mit dem Wiederaufmachen der Arche und das Herauskommen der Leute, die da drinnen waren. Ist das nicht krass? Ja. Jesus hat ganz bewusst Dinge getan, damit genau geschieht, was die Schriften sagen. Das lesen wir in den Evangelien von ihm selber häufig, dass er sagt: Tu dies und das, damit die Schrift erfüllt würde. Eben diese Details bis hin zu dem Esel und all das. Und Jesus war dieses vollkommene Lamm, das geopfert ward. Deshalb finden wir in der Offenbarung wieder, dass niemand würdig war, die Siegel des Buches, also das ist die deutsche Übersetzung Buch, aber eigentlich müsste es heißen, die Siegel der Rolle oder der Schriftrolle zu öffnen. Geschichtlich war es so: Wenn ein Grundstück zu der damaligen Zeit verkauft wurde, dann wurde der Grundstückspreis festgehalten und in einer Rolle versiegelt. Und indem der Käufer des Grundstückes das Siegel bricht, erkennt er an: Ich werde die Schuld begleichen, ich werde bezahlen. Das wäre vielleicht heute in der Geschäftswelt sehr hilfreich, wenn das auch noch Standard wäre, dass man gekaufte Dinge bezahlt. So war es damals. Die Rolle wurde versiegelt und der das Siegel bricht, war damit verpflichtet zu bezahlen. Das meint diese Schriftstelle in der Offenbarung, wo steht, niemand war würdig, das Siegel zu öffnen. Es geht um die Schuld der ganzen Menschheit. Niemand konnte das Siegel öffnen, niemand war in der Lage, die Schuld zu bezahlen. Niemand. Nur Jesus allein. Deshalb ist er das vollkommene Lamm und deshalb war Johannes so bewegt, dass er würdig war, die Siegel zu öffnen. Er konnte bezahlen. Er war, indem er öffnete, der, der die Schuld begleichen musste, und er war dazu in der Lage. Und ihr Lieben, vielleicht ist uns das noch nicht so von Bedeutung, aber es ist sehr bedeutend. Der Hebräerbrief ist da ganz klar und viele anderen Schriftstellen, dass das Opfer von Jesus ein für alle Mal gebracht wurde und in Ewigkeit gültig ist. Es braucht nie wieder irgendein anderes Opfer. Das ist das geschriebene Wort. Jesus war würdig, die Siegel zu öffnen und zu bezahlen für die Schuld der ganzen Menschheit, für unsere Schuld. Deshalb haben wir ewiges Leben und kennen ihn. Und er ist unser Herr, unser Freund, unser Bruder. Und wir sind jetzt Miterben Christi. Wieder ganz zurück zum Anfang. In den ersten Jahrhunderten nach der ersten Gemeinde, die voller Klarheit, voller Herrlichkeit war, von der wir wissen, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Und diese Schriftstelle, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, meint nicht, da hat jeden Sonntag jemand 45 Minuten gepredigt, sondern die meint, ihr gesamtes Christsein entsprach der Lehre. Deshalb sagt es Paulus auch mal an der anderen Stelle, ich habe euch meiner Lehre übergeben. Das heißt, für sie war das, was gelehrt wurde, Fakt und was die Lehre als falsch hinstellte, war für sie falsch. Das meint, in der Lehre der Apostel zu bleiben. Das ist nicht nur die Hürdenlehre, sondern was die Apostel lehrten über das Reich Gottes, das war für sie das Maß der Dinge. Und das hat ein paar hundert Jahre danach sich aufgelöst. Ganz besonders durch diesen römischen Kaiser, der die Strategie hatte, mit Märtyrer und Leute sterben lassen und in der Arena den Löwen zum Fraß vorwerfen und die Christen niedermetzeln, das bringt alles nichts, die Gemeinde wird immer größer. Viel besser funktioniert es, wenn wir die Christen lau machen und verbinden mit heidnischem Zeug. Und das hat funktioniert und das ist katholische Kirche. Wenn wir jetzt von dem Opfer von Jesus reden, reden wir von dem zentralen Geschehen in der Geschichte des ganzen Universums. Es gibt im Gesamten, alles was existiert, gibt es ein Davor und Danach von dem, was Jesus getan hat. Deshalb haben wir auch ein Seminar bald mit dem Thema das Kreuz, weil darum dreht sich alles in der Geschichte der Menschheit und darüber hinaus. Und Jesus ist dieses vollkommene Opfer, das reine Lamm, dem kein Bein gebrochen wurde, das ohne Makel war, ohne Fehler, und er konnte das Siegel öffnen. Durch die Vermischung mit Heiden- und Götzendienstzeug gibt es ein Gegenstück im Katholizismus, was sich die Eucharistiefeier nennt. Und ihr Lieben, das ist nicht unser Abendmahl. Warum erzähle ich das? Weil wir haben in Deutschland inzwischen Konferenzen, wo mehrere tausend Menschen hingehen und die Eucharistie wird dort gefeiert. Eine Eucharistiefeier ist folgendes. Der katholische Priester, das ist die Lehre über die Eucharistie, opfert in dieser Handlung Jesus. Das bedeutet, bei jeder Eucharistiefeier wird Jesus von Neuem geopfert. Und weil Jesus so heilig ist, darf auch nur der Priester den Wein trinken. Teilnehmer einer Eucharistiefeier bekommen nur in den Wein eingetauchtes Brot. Sie bekommen selber keinen Wein. Nur der Priester alleine trinkt den Wein. Das ist eine zutiefst heidnische Lehre, weil die setzt außer Kraft, dass Jesu Opfer vollkommen war. Eucharistie bedeutet, Jesus wird immer wieder geopfert, und zwar von einem katholischen Priester. Das ist ungeheuerlich. Es gab Zeiten in England, wo sich für diese Wahrheit viele Menschen haben umbringen lassen und den Märtyrertod gestorben sind. Weil der Katholizismus in England sich dann sehr stark verbreitete und auch viele namhafte Theologen aus dem evangelikalen Bereich sind konvertiert zum Katholizismus und man hat die Eucharistiefeier eingeführt. Und Menschen, die sich geweigert haben, das mitzumachen und gesagt haben, das ist nicht das Abendmahl, das ist nicht das, was Jesus will, wurden umgebracht. Und wir haben heute aktuell in unserem Land, dass Christen aus dem ganzen Land zu einer wunderschönen Konferenz fahren und da wurde die Eucharistie gefeiert. Ich habe es nachgelesen im Internet, es stand im Programm. Und niemand steht dort auf und ist zutiefst erschüttert, was geschieht hier? Was sind die Folgen davon, wenn wir glauben, Jesus muss immer wieder geopfert werden? Dann sind wir alle Sünder und nicht errettet. Niemand von uns ist gerecht. Das ist einfach nur logisch die Folge, wenn es wahr wäre, dass Jesus von immer wieder neu geopfert werden muss. Ich hoffe, dass uns damit die Folgen klarer sind. Und so sind viele andere Dinge im Katholizismus, haben einen Anstrich mit verschiedenen Bibelstellen, die wir vielleicht kennen. Aber das Wesen in dem Ganzen ist das totale Gegenteil von dem, was das Wort sagt. Und weil es so kostbar ist, was Jesus gemacht hat, will ich, dass wir über diese Dinge wissen, dass wir an der Wahrheit festhalten und dass wir für die Wahrheit unseren Mund öffnen. Wir hatten ja vor ein paar Wochen ein Treffen mit François und wir hatten ein richtig gutes Gespräch und er hat uns ein paar Sachen erzählt. Er ist sehr, sehr viel in Deutschland unterwegs und er war einmal in irgendeiner Stadt, wo so ein riesiger Dom steht und die Gastgeber von ihm wollten ihm die Sehenswürdigkeiten zeigen und haben eben den Dom besichtigt mit ihm. Und François war da mit und sie haben den Priester getroffen und unter jedem Altar in den katholischen Kirchen gibt es unten drunter einen Raum, die sogenannte Krypta. Und in diesem Raum sind in der Regel tote Bischöfe, Priester begraben, die als Heilige verehrt werden. Und in der Krypta werden heilige Gegenstände aufbewahrt von anderen alten Heiligen, zum Beispiel eine Haarlocke oder ein Knochen. Und das sind dann heilige Relikte, die werden auch verehrt. Und François kam damit runter und hat gesehen, dass in dieser Krypta also abgebrannte Kerzen waren und Sachen vom Abendmahl da standen, die benutzt waren. Und hat ihn auch gefragt, und der Priester sagte, dass er also regelmäßig mit den toten Heiligen die Eucharistie feiert. Wir müssen das wissen, ihr Lieben, weil der Katholizismus ist gerade in Deutschland. Also das für sich genommen, da kriege ich schon Gänsehaut, da denke ich schon, ich bin in irgendeinem schlechten Zombie-Film. Mit toten Heiligen oder Knochen von vor 700 Jahren von irgendeinem Mensch, der heilig gesprochen wurde, die Eucharistie zu feiern. Und dann hat der Priester noch erzählt, dass wenn er dann oben steht am Altar und die Eucharistie feiert mit der Gemeinde, dass er dann spüren kann, wie die Kraft der Toten aus der Krypta hochsteigt. Ich weiß nicht, wer François kennt, der hat ja viel Humor, wie der uns das erzählt hat. Also das ist nicht irgendwas ganz Geheimes, das war bei der Besichtigung von dem großen Kirchengebäude, hat der Priester das erzählt, dass er die Kraft der Toten spüren kann, während er die Eucharistie feiert. Also wenn das dann noch das Abendmahl ist, dann komme ich nicht mal ganz mit. Das ist Totenkult und Totenanbetung in Höchstform. Und das wissen wir spätestens seit der Bibelstelle vom Saul, wie Gott darüber denkt, mit Toten zu reden. Und wie Gott das verabscheut. Also es ist auch kein Zufall, dass ausgerechnet um diese Tatsache, die Jesus da getan hat, diesen Weg, den er gegangen ist und der von den Propheten vorhergesagt ist, bis ins Detail, dass die Finsternis dort solche Imitate daneben stellt und uns als christlich verkauft. Und es ist mir wichtig, dass wir das klar sehen. Was sagt das Wort ganz genau darüber? Jesus hat ein für alle Mal ein Opfer gebracht. Der Hebräerbrief sagt, er ist mit seinem eigenen Blut in das Allerheiligste gegangen, das nicht von Händen gemacht war, nämlich in das himmlischste Allerheilige, um ein für alle Mal Sühnung zu erwirken. Und das ist für immer und ewig geschehen. Und deshalb ist es heidnischer Brauch, am Karfreitag besonders traurig zu sein und am Samstag ganz leise und ballflach zu halten, weil wir erst am Sonntag, wenn Jesus auferstanden ist, uns freuen dürfen. Der Karfreitag stimmt nicht, mit den drei Tagen stimmt es nicht überein. Und Jesus ist auferstanden, damals als er auferstanden ist und seitdem nie wieder gestorben, wird nie wieder sterben. Nie wieder. Ich glaube auch, wir hatten ja gestern durch jemanden von uns so einen Impuls, dass das Ganze ein bisschen zäh ging am Anfang, weil vielleicht jemand da ist, der denkt, wir dürfen doch heute nicht so fröhlich sein, es ist ja noch nicht Ostersonntag. Ich glaube, das war wirklich vom Heiligen Geist, dieser Impuls gestern. Und das ist ein religiöses Konstrukt, was über uns schwebt. Und beim Studieren dieser Sachen habe ich das bei mir selber festgestellt, so völlig frei bin ich davon nicht. Ich will es aber sein. Ja, das mit dem Weihnachtsfest verhält es sich genauso. Ich denke, das ist vielen auch bekannt. Es kann nicht im Dezember gewesen sein, weil die Hirten waren auf dem Feld. Und auch in dieser Region dort sind die Nächte im Dezember sehr, sehr kalt. Und niemand hat dort Schafe auf dem Feld. Niemand. Und das Argument, dort ist es ja immer warm und auch im Dezember kann man da Schafe draußen haben, kann nicht sein, weil Jesus sagt in seinen Endzeitprophetien, betet, dass das nicht im Winter passiert. Also ist der Winter dort auch Winter. Und von daher war auch Christi Geburt ganz sicher nicht im Dezember. Insofern lasst uns da anschauen, was sagt das Wort genau und lasst uns darüber freuen, wie genau und präzise das Wort ist. Da müssen wir uns einfach neu Geschmack machen, im Wort zu forschen und solche Schönheiten zu entdecken, die sein Wort einfach da hat. Das war mir wichtig für heute, wo ja Ostersonntag ist. Und ich das so aus meiner Vergangenheit her kenne, was zu Ostern da alles geschah und gemacht und getan wurde. Jesus ist auferstanden, wird nie wieder sterben, wird nie wieder hingerichtet werden und es braucht nie wieder irgendein weiteres Opfer. Das ist die Wahrheit. Und Herr Jesus, darüber wollen wir dir die Ehre geben. Wir danken dir für die Schönheit in deinem Wort. Und ich will dir danken, lieber Herr, dass wir in der deutschen Sprache solche guten Bibeln haben können, die so genau übersetzt sind und die vollständig sind. Und wir danken dir, Jesus, dass du selber ja so genau dich verhalten warst, hast, dass alles erfüllt wurde, was die Schrift sagt. Wir danken dir, Vater, für den Plan des Heils, den du schon gefasst hattest, bevor Eva gesündigt hatte. Wir danken dir, lieber Vater, für deine Liebe zu uns. Wir danken dir, Jesus, für deinen Gehorsam. Und wir danken dir für dein vollkommenes Opfer. Du bist das Lamm, ohne Fehler, ohne Makel, das geopfert ward. Und du hast ein für alle Mal Sühnung erwirkt für unsere Schuld, Herr. Und dafür ehren wir dich. Danke, Jesus, dass wir von neuem geboren sein können. Dass wir gerecht sein können durch dein Opfer, Jesus. Dass wir Gemeinschaft haben können mit dir, dem heiligen Gott. Danke, Jesus. Amen.